Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Malte Spitz. Wir haben vorher ein bisschen was über den jungen Malte gehört, über seine Entwicklung in der Schulzeit und wollen jetzt noch im zweiten Block was darüber erfahren, wie du, Malte, heute mit deinem Stottern umgehst. Als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, der Reden hält, der, wie ich gesehen habe, in Koalitionsverhandlungen federführend mitwirkt, wo ja, denke ich, auch ein wahnsinniger Druck herrscht. Und ich habe auch auf deiner Homepage wieder gesehen, da schreibst du, ich bin gerne Redner. Da gefällt mir das Wort gerne dabei. Wie kommt man als stotternder Mensch dazu zu sagen, ich bin gerne Redner?
Ich habe also die ganze Zeit jetzt in meinem beruflichen und politischen Leben gehörten Reden einfach mit dazu. Also ich weiß noch, die ersten Reden waren dann irgendwie bei Grüne Jugendkongressen, da redet man so vor 250 Leuten. Ich musste mich zum Beispiel vorstellen oder ich musste Anträge einbringen. Und klar habe ich da gestottert, klar war ich vorher aufgeregt, war ich nervös, habe mir alles irgendwie vorbereitet, habe die Rede geprobt, fast schon manchmal auswendig geübt, um sie möglichst flüssig vorzutragen. Das ist ja dann doch immer so ein bisschen der Anspruch, den man hat, wo man eigentlich ja sagen kann, ist das doch egal im Zweifel, oder trotzdem hat man vielleicht den Anspruch. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Reden hier trotz allem Spaß macht. Also es ist jetzt keine Sache, die ich irgendwie verbreite und dann irgendwann sogar dazu führt, dass ich für Reden Geld bekomme, Honorare bekomme, wenn ich bei Konferenzen rede, wenn ich bei Tagungen Vorträge halte. Und ich es auch natürlich ein bisschen witzig fand, dass ein Stotterer als Redner gebucht wird. Mhm. Kam zum Teil sogenannte Speaker-Agenturen auf mich zu, international, die mich quasi haben wollten, so dass man mich dann über sie buchen konnte. Das habe ich dann erstmal abgelehnt, weil ich wollte jetzt auch nicht zu viel wollte jetzt auch nicht irgendwie jede Woche irgendwo hinreisen müssen oder so. Aber aus dem Grunde, das Reden macht mir Spaß. Es macht mir Spaß, eine Rede vorzubereiten, da eine schöne Präsentation für einen Vortrag zu vorbereiten. Ja, das ist einfach was, ja, mir an ganz vielen Stellen sogar echt Freude bereitet.
Mhm. Gibt's irgendein Ritual, das du da machst vorher, oder brauchst du, du hast ja eben schon gesagt, am Anfang hast du eine gewisse Vorbereitung gehabt, hast du das nochmal genau angeguckt, was du da sagen willst?
Gibt's heute irgendein
Ritual?
Heute noch? Okay. Heute noch, also wenn ich große Reden halte, also irgendwie Reden auf dem Grünen Parteitag, wo ich mich irgendwie für ein Amt bewerbe oder so, da sitze ich dann, bereite das so die letzten 14 Tage vorher vor, üb sie, natürlich muss in der Zeit liegen, machen wir dann quasi diese Notizen, wo vielleicht Übergänge unglücklich sind, wo ich häufiger hängen bleibe oder so, und dann wird die regelmäßig geübt, also das ist nicht nur dreimal vortragen, 10, 20, 30 Mal. Was aber witzig ist, es macht jeder andere auch zum Teil, also ich kenne ganz viele Spitzenpolitiker, die jetzt im Kabinett sind, die das auch machen, die auch ihre Zettelchen haben, die hinter der Bühne stehen, das nochmal vor sich her sagen und nochmal irgendwie reinschreiben, wo vielleicht noch ein Wort und so. Also das denkt man ja immer, wie gesagt, Leute, die man regelmäßig in den Fernsehnachrichten sieht, die, wo man denkt, die machen das auch so easy peasy einfach, ist es bei denen häufig gleichermaßen so, wenn sie größere Auftritte haben. Vielleicht ist der einfache Auftritt dann entspannter bei ihnen. Also das ist heute noch ein Ritual und ich merke natürlich, es ist auch eine riesige Anspannung da, also nach so einer 10-minütigen Rede, danach bin ich schon platt. Also das ist, ich will sagen, so ein bisschen wie Kraftsport, dass einfach so viel Energie in meinem Körper und auch Spannung, die sich zum Teil aufbauen oder dann auch auflösen, dass ich dann zum Teil manchmal echt danach erstmal platt bin. Also als hätte ich gerade wirklich 10, 15 Minuten einen Sprint gemacht.
Mhm, mh. Gab es auf der Ebene oder jetzt auch, gibt's da negative Rückmeldungen zu deinem Stottern oder wird es einfach, idealerweise ist ja so, dass du eine Rückmeldung zum Inhalt bekommst und dass man gar nicht so über das Stottern spricht, das wäre ja der Wunsch eigentlich.
Ist auch so, also ich sage jetzt mal, das war vielleicht in der Anfangsphase, als ich so mit der Politik angefangen habe, hauptamtlich so 2006, 2008, 2009 vielleicht noch so, da kam das häufiger nochmal eine E-Mail oder die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ganz toll und ach und hier. Es ist mittlerweile jetzt mit so einem grünen Kosmos, wenn man das so sagen will, relativ bekannt und auch nichts mehr Spezielles. Ja, man bekommt manchmal, wenn man ein Interview gibt, irgendwie im Fernsehen oder so, dann kommen manchmal noch eine blöde E-Mail oder so, aber das ist auch sehr selten. Es ist jetzt nicht so, dass ich nach jedem Auftritt und nach jeder Rede, die irgendwie übertragen wurde bei Phoenix oder sonst wo, danach dann irgendwie 10 E-Mails kriegst und du blöder Stotterer. Es ist schon mal vorgekommen und auch nicht nur zweimal vorgekommen, aber es ist relativ hart, also es ist relativ selten und habe ich auch bisher ziemlich gut ausblenden können.
Jetzt interessiert mich noch der Familienmensch, ja. Malte Spitz. Ich habe gelesen, oder du hast ja gesagt, du hast Kinder, 3 Kinder, glaube ich.
Ja, 3 Kinder.
Ist es bei, weil wir hatten jetzt neulich, hatte ich vorher erzählt, einen Gruppenabend mit dem Thema Stottern in der Familie. Wie gehst du damit um, wenn dich deine Kinder fragen, Papa, warum redest du anders?
Ich spreche schon mit denen drüber. Ich spreche auch, wenn der Älteste irgendwie jetzt manchmal anfängt, das ist jetzt in so einem Alter, wo er dann auch versucht, die Worte zu beenden für mich und solche Sachen, dann sage ich so, nee, ich mag das nicht, ich will aussprechen und dann warte im Zweifel oder so, aber nicht, dass du für mich sprichst. Was er, glaube ich, auch mittlerweile akzeptiert. Wie gesagt, meine Kinder selber stottern nicht, aber war auch nie was, wo sie, glaube ich, sich für geschämt haben oder so. Es ist auch nicht so, dass sie irgendwie nicht wollen, dass ich dann mit, wenn ich und unterwegs bin mit ihnen oder ihren Freunden, dass sie sagen, hier, ich rede oder so. Also die gehen damit ziemlich cool um, würde ich sagen. Und hat auch nie bisher zu irgendwelchen Spannungen bei uns quasi geführt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man es anspricht, dass man ihnen auch Feedback gibt. Ich bin auch überrascht, dass auch aus dem Freundeskreis von den Kindern, von quasi meinen Kindern nie mal was kam. Also hätte ja auch sein können, wie gesagt, was man selber in der Schule erlebt hat, ist ja heutzutage im Zweifel noch gleichermaßen der Fall. Also da bin ich bisher ganz gut mitgefahren. Und wie gesagt, ich kann es eigentlich auch, glaube ich, allen nur raten, dass im Zweifel es aktiv anzusprechen und auch selber die Kinder so zu behandeln, wie man andere auch behandeln würde, wenn die Kinder zu stark eingreifen oder so, sondern sagen, einfach so, nee, stopp jetzt hier, du musst damit lernen, auch umzugehen. Genau. Und insgesamt glaube ich auch, was ihr eben schon hatte, bei dem Reden halten und so weiter. Ich weiß, für ganz viele Stotterer ist der Auftritt total schwierig. Also das ist so die größte Angst, die ganz viele haben. Das bekomme ich auch mit, wenn ich selber bei Selbsthilfegruppen aufgetreten bin oder wo mich Stotterer angesprochen haben nochmal. Gerade auch Jüngere, die vielleicht auch überlegen, wollen sie einen Beruf wählen, wo sie selber häufiger reden müssen, Lehramt oder ähnliches. Ich glaube, da gibt's keine die eine Empfehlung, die man mitgeben kann. Ich würde aber trotzdem allen raten, wenn sie es irgendwie für sich selber hinbekommen, halt auch ein bisschen zu schauen, dass das Stottern ihr Leben nicht von Tag 1 an das ganze Leben an prägt. Das ist einfach hingesagt, ich weiß. Aber ich glaube, dass man wirklich gucken muss, dass das Stottern, wenn man es will, akzeptiert und damit lebt und umgeht. Ich habe zum Beispiel für mich dann auch entschieden, dass ich nicht nochmal eine quasi Therapie mache später. Natürlich sind auch viele Therapien auf mich zugekommen und sagen, hier, wollen Sie nicht zu uns kommen, Herr Spitz, da können Sie jetzt ganz toll und dann können Sie auch auftreten dafür. Und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht. So, also ich will gar nicht das, also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mir ein Leben ohne Stottern vorstellen kann, sogar heutzutage.
Ich denke, das ist das, was man bei dir auch merkt und was auch wirklich wichtig ist, wenn die Leute spüren, dass du mit deinem Stottern kein Problem hast, dass du mit deinem Stottern im Reinen bist, ich formuliere es mal so, dann reagieren die auch ganz anders. Das ist so meine Erfahrung. Also wenn die spüren, du hast ein Problem damit, dann gehen die ganz anders mit dir um. Bei dir merkt man ganz klar, das ist Statusstottern, das gehört dazu, ich will es auch nicht verbergen und auch nicht verstecken und dann ist das okay und dann ist es gut.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch das, was man den jungen Menschen mit auf den Weg geben sollte, dass man am allerbesten an der Angst vor dem Stottern arbeitet und an der Haltung zum Stottern. Und dann wird sich vieles mehr, denke ich, ergeben und auch zum richtig Guten wenden.
Richtig, genau.
Gut, dann möchte ich mich recht herzlich für das Interview bedanken. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.
Vielen Dank auch.
Hat viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir ja uns mal an anderer Stelle zu einem anderen Thema wieder. Würde mich freuen.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, tschüss.
Tschüss.
So, das war jetzt ein kurzer Brecher, nämlich die Band Pertti Kurikan Mimi Pei Vet aus Finnland, eine finnische Punkband mit dem Stück Aina Mun Pitä. Das Interessante an dieser Band ist, dass alle vier Musiker geistige Behinderungen haben. Die haben einen Dokufilm gedreht über sich selber, The Punk-Syndrom, und vertraten Finnland mit diesem Song, den ihr eben gehört habt, beim Eurovision Song Contest 2015 und kamen damit bis ins Halbfinale. Also haben die regionale Ausscheidung gewonnen in Finnland selbst und waren dann beim Contest selber bis ins Halbfinale gekommen mit zum einen dieser Musik und die haben eine ganz coole Haltung, die Burschen. Ja, ihr seid im Stotterfunk nach wie vor, zweite Stunde, freies Radio für Stuttgart, die Frequenzen nochmal gesagt, 99,2 MHz über Antenne, 102,1 MHz über Kabel, www.freies-radio.de weltweit. Und das Thema nach wie vor, erfolgreich trotz Stottern, wir lassen uns durch unsere Behinderung, / Einschränkung nicht aufhalten. Zwei Interviews haben wir jetzt schon gehört und ich übergebe jetzt an den Simon, der jetzt ein weiteres geführt hat.
Genau, ich durfte mit der Katja ein Interview führen und ja, sie ist auch eine Frau, die sich nicht aufhalten lässt oder nicht aufhalten ließ, aber hört selber rein. Interview mit Katja.
Hallo Katja, es freut mich sehr, mit dir ein Interview machen zu dürfen, dass du zugesagt hast. Schön, dass du dabei bist. Könntest du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen, Namen, Beruf und vielleicht, wo du herkommst?
Ja, hallo Simon, erstmal vielen Dank für eure Einladung. Es ist eine super Plattform und ich bin natürlich gern dabei. Ja, ich bin Katja, wie du schon sagtest, 57 Jahre alt und tätig als Marketingleiterin in einem großen Medienhaus in Hannover und führe ein Team von 5 Mitarbeiterinnen zurzeit.
Okay, schön. Dann gleich meine erste Frage. War es für dich immer klar, diesen Beruf zu ergreifen, trotz deines Stotterns?
Ja, das war tatsächlich schon während der Schulzeit mein Wunsch. Mich hat immer Werbung und Design total interessiert. Das war damals auch ein Modeberuf, wie man so sagt. Und ja, und deshalb hatte ich dieses Ziel schon während meiner Schulzeit verfolgt.
Mhm. Und was würdest du sagen, wie stark hast du dich bei deiner Berufswahl dann noch durch dein Stottern beeinträchtigen lassen?
Ja, eigentlich gar nicht. Ich hatte es mir, wie gesagt, in den Kopf gesetzt, so ein bisschen. Aber eigentlich aus dem Grund, weil ich in dem Alter, also da war ich ja Anfang 20, Meisterin in der Vermeidungsstrategie war. Also ich habe vorsichtshalber schon mal ganz wenig gesprochen und schwierige Wörter, also bei denen ich Stottern erwarte, aus meinem Wortschatz gestrichen, damit das eben keiner merkt, kein anderer merkt. Und ja, ich war der Meinung, dass ich das gut hinkriege und keinem mein Stottern auffällt. Also so dachte ich zumindest. Also, ja, deshalb habe ich gesagt, ja, dann mache ich das, was ich machen möchte, Marketing.
aber in deiner Antwort war gerade schon so ein bisschen kurzes kurze Pause, was sage ich? Also du dachtest, es fällt keinem auf, aber wie war es tatsächlich? Ja. Hast du da mal ein Feedback bekommen von irgendjemand?
Nein, ich habe, ich konnte damit gar nicht, damals gar nicht mit dem Thema umgehen. Es hat mich keiner darauf angesprochen, aber im Nachhinein weiß ich, dass das alle bemerkt haben. Und es hat mich mal jemand aus der Verwandtschaft angesprochen und diejenige hätte ich fast erschlagen, weil ich das so unerhört fand, dass sie mich drauf anspricht. Also mit anderen Worten, ich konnte gar nicht mit dem Thema umgehen, konnte das an mir auch überhaupt nicht akzeptieren und habe also das insgesamt ausgeblendet und versucht, alles, was in Richtung Stottern geht, zu vermeiden.
Ja, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Stottern zu verstecken, zu versuchen und vermeidlich da safe zu sein, das ist nicht möglich. Nach meiner Meinung. Das hast du mir bestätigt insofern.
Genau, die Erfahrung habe ich dann auch später gemacht, ja.
Genau. Heute soll es ja auch darum gehen, erfolgreich trotz Stottern. Eine Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, womit kannst du anderen Mut machen, deinem Beispiel zu folgen, einen Beruf unabhängig von dem Stottern zu wählen? Also vielleicht auch ein Sprachberuf, das deiner ist, würde ich jetzt sagen, auch als Teamleiterin. Wie kannst du anderen Mut machen, dass sich nicht nur über das Stottern zu definieren, sondern auch über andere Stärken?
Ja, also genau, aus meinen Bemerkungen eben ging ja schon daraus hervor, dass ich das Thema negiert habe, also auch anderen gegenüber versteckt habe eben. Und so war es tatsächlich auch, als ich in den Beruf eingestiegen bin. Ich habe mich als Marketingassistentin in einem Hamburger Verlag beworben, hatte mich natürlich top auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet. Und dadurch war ich auch sehr flüssig während des Gespräches. Und auch, das lief also sehr gut. Aber in der Praxis, natürlich, kam das Stottern wieder. Und ich bin wieder in mein altes Verhaltensmuster gefallen und habe Wörter vermieden. Ich habe dann eher weniger gesagt als mehr und war nach wie vor der Meinung, dass das geht, das fällt keinem so richtig auf. Es hat mich auch keiner darauf angesprochen, dann dachte ich, es ist wunderbar, dann klappt das ja. So, und dann hatte ich aber doch mal mir überlegt, eine Therapie anzufangen, eine Van-Reuper-Therapie, für die hatte ich mich entschieden. Die hatte dann auch tatsächlich ziemlich schnell positive Effekte auf mein Stottern und ich wurde schon viel flüssiger, war aber immer noch nicht so weit, darüber zu sprechen und überhaupt zu meinem Stottern zu stehen. Ich war einfach noch nicht so weit, das war ganz am Anfang der Therapie. So, und kurz darauf hatte ich aber ein wirklich für mich einschneidendes Erlebnis, das mich sehr bestärkt und ermutigt hat, nämlich der Geschäftsführer meines Verlages, mit dem hatte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun, der traf mich zufällig auf dem Parkplatz vor dem Gebäude, sprach mich an und sagte, Frau Andreessen, ich wollte Sie schon lange fragen, haben Sie irgendwas mit Ihrem Sprechen gemacht? Das ist viel besser geworden. Und strahlte mich dabei an. Oh, und ich bin vor Scham fast im Boden versunken. Ist klar, weil meine Illusion, dass es mir all die Jahre gelungen ist, das Stottern zu verbergen, war auf einmal natürlich geplatzt. Und es wurde mir klar, es wussten alle. Es haben alle mitbekommen, sogar der Geschäftsführer. So, und nachdem ich mich dann von diesem Schock, also für mich war es wirklich ein Schock, erholt hatte, wurde mir klar, was das auch heißt. Das heißt, mein Stottern ist sogar dem Geschäftsführer aufgefallen, aber es wurde ja anscheinend immer akzeptiert und brachte mir keine Nachteile. Das heißt, ich wurde immer wegen meiner Leistung und wegen meines Engagements für den Verlag geschätzt und unabhängig von meiner Sprechweise. Und das hat mich im Nachhinein so ja fast schon gerührt und hat mir auch gezeigt, dass man mit unserem Handicap im Beruf oder woanders im Leben natürlich auch erfolgreich sein kann. Und ja, das hat mich unheimlich geflasht und bestärkt und ja, und mir sehr geholfen, auch dazu zu stehen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, nein, ich muss mich da nicht verstecken, es kommt auf die Leistung an und das entlastet einen natürlich auch. Also ich war dadurch dann natürlich auch nochmal flüssiger, weil ich nicht mehr unter dem Druck stand, etwas verbergen zu müssen. Ich hatte einfach das Vertrauen in mein Umfeld, dass ich trotzdem akzeptiert und trotzdem erfolgreich sein kann, trotz meines Stotterns eben.
Also ein toller Aha-Effekt, auf der einen Seite sehr, sehr frustrierend, weil es wussten doch alle, aber auch so ermutigend zugleich. Zu merken, es macht eigentlich gar nichts aus. Es kommt nicht aufs Stottern an, sondern
auf
andere drumherum.
Absolut. Und ich meine, du hörst mich jetzt relativ, oder ihr hört mich jetzt relativ flüssig, aber so war es damals überhaupt nicht. Ne? Also das war schon deutlich stärker zu hören und also kein Vergleich zu heute. Das hat sich wirklich erst so im Laufe der Jahre entwickelt, weil ich eben auch eine Sprechtechnik gefunden habe und lange Jahre in der Selbsthilfegruppe aktiv war und eben jetzt auch zu meinem Stottern stehe. Ne?
Umso größer dieser Schritt und das Statement von dir, auch wenn es schlimmer war und wenn es nicht flüssig war, trotzdem dazu zu stehen und zu merken, du wirst trotzdem akzeptiert, auch wenn du ein Handicap hast und bist trotzdem erfolgreich, bist Teamleiterin. Tolle Geschichte.
Ja, aber ja, das genau. Es geht aber noch weiter, weil das ist, ich finde das natürlich, es ist natürlich jetzt nicht der optimale Fall. Das war jetzt auch ein bisschen Zufall, dass ich von dem Geschäftsführer darauf angesprochen wurde und zufällig erfahren habe, dass ich trotzdem akzeptiert bin und wertgeschätzt werde. Ich muss gestehen, also ich war dann ja schon sehr, sehr weit und aber vor 5, 6 Jahren ungefähr kam mir doch so eine kleine Herausforderung auf mich zu, als mein Verlag mit einem anderen fusionierte und es nicht klar war, ob ich überhaupt meinen Arbeitsplatz behalten kann. So, das heißt, ich bekam einen neuen Vorgesetzten. Da war ich tatsächlich doch noch ein bisschen nervös und habe mich gefragt, ja, wie findet mein neuer Chef eine stotternde im Marketing? Also da war ich noch ein bisschen aufgeregt, aber ich bin diesmal anders herangegangen, nämlich proaktiv. Ich habe überlegt, wie ich ihm das sage, aber ich wollte ihm das unbedingt sagen und hatte Urlaub eingereicht und ihm erzählt, dass ich ein Seminar der Stotterer Selbsthilfe besuche. Hab das aber total selbstbewusst rübergebracht und habe dann auch tatsächlich so ein bisschen geprahlt, dass ich mich engagiere, einen Workshop leite und dass mir dieses Seminar sehr hilft, an meiner Sprechtechnik dran zu bleiben. So, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es raus, mal gucken, was passiert. Und ja, er war total beeindruckt. Also ganz ehrlich, dass der war, also positiv natürlich, ne? Er hat nachgefragt und ich kann natürlich jetzt auch darüber sprechen und war sehr interessiert und fand das super, was ich da für mich mache, wie ich mich engagiere. Also das ist total positiv angekommen, dieses proaktive über das Stottern zu sprechen, proaktiv über das Stottern zu sprechen.
Super. Katja, vielen, vielen Dank für dein Statement, deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Es ist wirklich toll, solche Geschichten zu hören und wirklich auch zu merken, wie du sehr positiv mit dem Thema mittlerweile umgehst und wirklich proaktiv bist. Ich danke dir für dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast.
Ja, gerne. Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss, Ivan. Tschüss.
Das war das Interview mit Katja und wir spielen jetzt auch für Katja einen Titel von Ray Charles, What I Say, Part 1 und 2. zu Ray Charles ist sozusagen, im Alter von 7 Jahren ist er erblindet und hat trotzdem richtig gute Musik gemacht. Das war Ray Charles. Das zweite Interview, das ich führen durfte, war mit Miriam. Sie wird sich gleich selber vorstellen.
Stotterfunk zu diesem spannenden Thema. Ich möchte dich bitten, dich unseren Zuschauern kurz vorzustellen mit Namen und was du beruflich so machst.
Ja, sehr vielen Dank hier für diese Einladung. Ich habe jetzt hier auch prompt gleich eine Blockade. Ich heiße Miriam Sommerfeld. Ich bin hier aus Berlin und ich bin Ärztin, und zwar für das Gebiet Innere Medizin und Kardiologie. Also das Gebiet Herz ist dort noch mit dabei. Wir sind zwei Fachärzte quasi. Und genau, und ich bin zur Zeit mit 50% in der Praxis und zu 25% in der Klinik noch immer, wo ich zuvor schon ungefähr 10 Jahre gewesen war.
Super, dann kommen wir doch gleich schon zur ersten Frage, zur ersten Frage. War es für dich immer schon klar, diesen Beruf zu ergreifen, und wie stark hast du dich bei deinem Berufswahl durch dein Stottern beeinträchtigen lassen?
Naja, ich wollte schon immer irgendetwas Naturwissenschaftliches machen, also dieses Thema sprachlich war, oder dieses Thema Sprachen war immer nicht so ganz meins in der Schulzeit. Und ich hatte dann so mit Medizin auch ein bisschen überlegt, dass ich flexibel dann noch bin beim Stottern, dass ich also immer noch die Möglichkeit habe, entweder mal in die Forschung eher zu gehen und oder in den Kontakt mit den Menschen und ein bisschen nebenbei erstmal Erfahrung krieg. Und es hatte sich auch gut bewährt dann für mich, ne? Ich bin dann in dem Studium auch ins Labor. Ich habe dann meine Doktorarbeit im Labor gemacht, in der Virologie, und habe dann dort den gesamten Tag dann pipettiert und für mich gearbeitet, was aber stottermäßig eher schlecht war für mich, dass dann die paar wenigen Gesprächssituationen mir doch eher schwer fielen und es dann doch eher nicht so optimal war, einfach so von dem Gesamten her, auch dieses Thema vielleicht nicht so ganz optimal war, aber gut. Und ich hatte dann so gemerkt in der Patientenversorgung, dass es richtiges Spaß macht einfach auch und dass es gut ist, mit Patienten umzugehen und so helfen auch irgendwo, so von dieser Position her ist ja auch etwas Besonderes, eine Arzt-Patienten-Situation, und hatte dann gemerkt, dass es auch gut gepasst hatte, und bin dann geblieben dabei, ne? Und das war erstmal so dieser Weg in diese Patientenversorgung rein.
Ja, das heißt, im Prinzip, du hast erst noch ein bisschen vor dir hergeschoben und hast dann aber gemerkt, dass so gar kein Kontakt an ist, und hast dich einfach dann getraut und hast gesagt, okay, jetzt, ich möchte das, weil ich es einfach besser finde, und wenn man es besser, und wenn man es gut tut, so.
Genau, also ich hatte schon gemerkt, dass ich dort, über diese Zeit, die dort ich dann noch dann zur Verfügung hatte, das erstmal sozusagen testen konnte. Und auch hatte mich aber dieses Stottern dann doch sehr gefördert auch irgendwo, da ich durch dieses Stottern dann auch immer viel Ehrgeiz hatte, jetzt fachlich gut zu sein und zu wissen ganz viel über dieses Medizin am Studium her, und hätte mich bestimmt auch sonst nicht so getraut aus meinem, oder nicht ein Bedürfnis gehabt, aus meinem Dorf dann wegzugehen, muss ich zugeben. Ich hatte auch kurz vor der oder ums Abiturium zwei Sprachtherapien gemacht, die mich immer sehr geprägt hatten. Das waren einmal dort bei mir im Dorf in Ottweil bei einem Psychologen, der selbst gestottert hatte und sehr stark nach Van Rijper ging. Und die zweite war bei Dave McGuire in Holland. Und beide hatten so dieses Ziel, nicht zu vermeiden. Also in Holland mussten wir auch in einer Viertelstunde 100 Menschen ansprechen auf dem Flughafen. Und dieses nicht vermeiden zu dürfen, ist mir dann so eingetrichtert worden, dass ich überlegt hatte, ich dieses Medizinstudium nicht zu machen, das wäre eine Vermeidung. Und habe dann auch mit aus diesen Therapien dann auch diesen Mut geschöpft, es dann doch zu tun einfach. Und es war auch dann gut. Ne? Das hatte mich aber auch sehr unterstützt.
Ja, es hast du schon sehr viel aus deinem Werdegang, sage ich mal, erzählt. Und ich finde es spannend, auch aus diesen Therapiemut zu schöpfen. Ich finde es gut, dass du das nicht als Vermeidung gesehen hast, als das Studium zu machen, diese Option mit Menschen in Kontakt zu kommen, war ja immer noch da. Das hört sich sehr mutig an und du hast ja doch häufig auch Kontakt mit Menschen trotz deines Stotterns. Dazu noch eine Frage. Womit kannst du anderen Mut machen, einen Beruf unabhängig von dem Stottern zu wählen? Egal, sag mal, wie stark das Stottern ist.
Also ich habe immer das Gefühl, jetzt so über diese Jahre oder umgedreht gesagt, in der Jugend ist man diesem Stottern ja oft noch ein bisschen hilfloser gegenüber jetzt umstehend. Man hat noch nicht so diese Erfahrung erstmal. Und das ist etwas, wo ich über die Zeit dann doch gemerkt habe, es ist um alles relativ, auch beim Stottern. Und dass ich immer wieder merke, wenn ich dann doch etwas mache und es dann 10 oder 15 Mal durchgeführt habe, dann geht's auch mit Stottern gut. Also auch wenn es zu Beginn ein Problemchen erstmal ist und dass ich mich dort erstmal einfuchsen muss und ein bisschen erstmal unsicher bin und ein bisschen mehr stotter und es dann aber immer auch viel im Oute. Das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe immer in den ersten Jahren nach dem Studium in der ersten Stelle, die ich hatte, hatte ich immer den Patienten kurz klargestellt, dass ich stottere und es öfters mal am holpert und sie sich nicht dran stören sollen. Und habe dann aber auch diese Bemerkung abgehakt mit einem Punkt. Bin auch dann nicht primär auf ein Gespräch in diese Ebene, bin dann sofort weiter zu diesen fachlichen Themen. Und höchstens, wenn der Patient dann mal noch irgendwann nachgehakt hatte oder von sich aus noch zu diesem Thema etwas sagen wollte, habe ich das dann schon auch mitgemacht. Aber diese Offenheit und dieser wirklich offene Umgang mit dem Stottern hatte bei den Patienten immer super gut gewirkt. Das war eher so ein Vorteil auch. Die hatten sich immer ein bisschen auf einer Ebene mit mir gefühlt, hatten auch mal gemerkt, dass der Arzt nicht perfekt ist. Ich habe natürlich auch vielleicht mehr geguckt als viele andere, dass ich auf einer Ebene gewesen war mit ihnen. Also ich habe mich dann ins Bett gesetzt oder bin ein bisschen dichter hin, habe es dann nicht vom Fuß am Ende, sondern auch dann mal vor zu ihnen oder irgendwie, ne? Oder habe ein bisschen auch mal nachgehakt oder oft dann auch vermittelt. Lief dann wohl auch so gut, dass mein Chefarzt mich dann bald immer für die Privatpatienten haben wollte, da das irgendwie für ihn wohl so merkbar gewesen war, dass die positiv über mich gesprochen hatten. Genau. Und also dieses offene und dieser offene Umgang, das war mir immer etwas ganz Wichtiges. Und dann aber nicht zu sehr vertiefen oder ins Mitleid zu gehen, sondern dieses Thema dann auch abgehakt zu lassen. Genau, und auch das am zweiten halt, dass das am Stottern sich schon akklimatisiert an diese am sprachlichen Situationen. Also es ist immer eine Übungssache und meistens war es dann, wenn ich Situationen hatte, vor denen ich Angst hatte, nicht nur das Umstottern, es war dann auch jetzt fachlich einfach unsicher und neu und ich musste mich dort erstmal fachlich zurecht finden und dann natürlich hatte das Umstottern das dann noch mehr geprägt, diese ersten Male, aber das war dann auch nach ein paar Mal fachlicher Übung und diesem fachlich sicherer werden, war das im Stottern dann auch zügig ruhiger. Also es ist nie ganz weg, es ist immer da, aber halt so, dass ich im Vorwärtskommen im Reden, ne, und dann nicht mich heftig dadurch einschränken lasse.
Ich finde, dein Beispiel ist wirklich ein ermutigendes Beispiel für junge Stotterer oder jüngere Stotterer, die vielleicht vor der Berufswahl stehen, sich nicht zu stark durch ihr Stottern beeinträchtigen lassen, mutig vorangehen, sich zu outen und man kann trotzdem was erreichen. Und wenn selbst der Chefarzt das dann merkt, dieser persönlichere Umgang vielleicht mit Patienten und ich dann auch für Privatpatienten auswählt, ist es doch, glaube ich, ein Lob und ein Zeichen, dass der Weg richtig ist.
Ja, genau. Also das war doch immer, also gut, ich hatte auch geguckt, denke ich, dass ich das schon immer in den Bewerbungen frühzeitig angesagt habe. Ich hatte es sogar immer in diesen schriftlichen Bewerbungen mit mir stehen, hat sicherlich den Vorteil, Ärzte sind gesucht. Und mit ein bisschen Berufserfahrung hat man immer viele Möglichkeiten als Arzt. Und von dem her ist es hatte ich aber auch schon dadurch ein bisschen ausgesiebt, dass die das nicht hätten akzeptieren können, mich dann auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch angerufen hatten, ne? Und dass ich von dem her dann wirklich nur bei denen im Vorstellungsgespräch hatte, die das schon wussten. Und dadurch bin ich natürlich auch dort ruhiger in diese Gespräche hinein und hatte auch den Vorteil, dass ich dann Chefärzte hatte, die von Beginn an hinter mir standen. Also ich weiß noch, der aus dieser zweiten Klinik hatte, glaube ich, auch jemand in dieser Verwandtschaft mit einem Stottern. Und dann war er immer total stolz drauf, dass ich als mit einem Problemchen und dann noch eine Oberärztin mit einer Alopezie bei ihm in dem Team sind und dieses Team dann so divers ist und dass das, also er hatte das immer sehr gut akzeptiert, ne? Und das war mir auch wichtig.
Okay, danke dir, Katja, für das Interview. Ich fand es sehr ermutigend. Ich fand auch deine Tipps sehr, sehr hilfreich und sehr gut. Will ich gar nicht versuchen zu verstecken oder zu vermeiden, sondern offensiv nach vorne zu gehen. Und ich denke, das hilft vielen deiner Beispiele nachzueifern.
Ja.
Vielen Dank für das Interview. Ja. Grüße nach Berlin. Und jo, wir spielen jetzt ein Lied. Genau, und dieses Lied, das hat sich die Katja gewünscht, von Scatman John, Hey Louise.
Ja, das war Scatman John mit dem Titel Hey Louise, mal was anderes, sonst kommt ja immer Scatman's World. Und die Musik, bis auf die Hörerwünsche oder die Interviewwünsche, hat ja auch mit Einschränkungen und Behinderungen zu tun. Scatman John ist auch ein stotternder Mensch. Jetzt kommt nochmal ein Stück von einer Band, die ich habe da im Internet recherchiert, fand ich sehr interessant, nämlich Rudely Interrupted, eine australische Band. Da erzähle ich ein bisschen was dazu. Der Therapeut Rohan Brooks, der beschloss eines Tages, dass sein Patient Rory Burnside nicht länger nur Patient sein sollte, der mit Klangschalen Kontakt zur Umwelt aufnimmt, sondern vielmehr Musiker mit Gitarre und Gesang sein sollte. Daher gründete er die Band Rudely Interrupted, bestehend aus Rory Burnside, Gitarre, Gesang, blind geboren, mit gespaltener Lippe, offenem Gaumen, später wird noch Asperger diagnostiziert, zuletzt noch Epilepsie, Sam Beek am E-Bass mit Down-Syndrom, Josh Hogan an Drums, Autist mit spastischer Motorik, Marcus Stone an den Keyboards, kam gehörlos zur Welt, lebt heute mit Asperger-Syndrom, Connie Kirkpatrick, Tanz und Tambourin, blind mit Down-Syndrom. Der Rohan Brooks, der das Projekt gegründet hat, hält sich als zweiter Gitarrist im Hintergrund. Und ihm ist wichtig zu sagen, meine Kollegen sind keine Behinderten, die musizieren. Sie sind Musiker, die auf verschiedene und vielfältige Art behindert sind. Und Rory Burnside sagt in etwa das Gleiche. Wir sind keine Sensation, wir sind einfach eine Band. Und das Schöne daran ist, dass es inzwischen Radio-DJs gibt, die die Musik einfach spielen, ohne zu wissen, dass die Musiker eigentlich eine Behinderung haben. Und das finde ich einfach ganz schön. Und deshalb hören wir jetzt das Stück Rudely Interrupted mit dem Titel I Am Alive, was auch ein sehr schönes Motto ist.
Ja, fast 2 Stunden Stotterfunk sind schon wieder rum. Spannendes Thema, finde ich. Micha, wie geht's dir mit diesem Thema? Du hast ja auch das Interview mit Malte geführt. Ist es ein Widerspruch für dich, zu stottern und erfolgreich zu sein?
Wir haben ja heute gehört in vielen Interviews, dass es kein Widerspruch sein muss. Vor allem finde ich wichtig, dass man den Blickwinkel verändert, in das erfolgreich trotz Stottern, in das erfolgreich mit Stottern, weil das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu dem Spiel, weil wenn man das trotz Stottern, das Stottern immer vor sich herträgt, dann kann das natürlich sein, dass das zur Bremse wird oder zum unüberwindbaren Hindernis wird. Und wenn man das Stottern als, würde jetzt mal ganz salopp sagen, als Begleiter akzeptiert, der da ist, der zwar das Leben nicht leicht macht, aber da ist einfach, und dann denke ich, kann man seinen Weg trotzdem gehen, weil man dann mehr auf den Weg fokussiert ist und nicht so sehr auf das Stottern. So würde ich das sagen. Wie siehst du das, Simon?
Ja, ich habe damals wirklich überlegt, was mache ich, und habe wirklich einen Beruf ausgesucht, wo ich vermeintlich wenig reden muss. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt hier.
Haben wir alle gemacht.
Ja, aber es ist tatsächlich so, also ich kann jedem abraten, sich nur auf Stottern zu definieren, sondern wirklich, du bist eine Persönlichkeit, so wie du bist, und es gibt keinen Beruf, wo man nicht reden muss. Mal mehr, mal weniger, das ist ganz klar, aber so sehe ich es genauso wie du, also quasi das Stottern mitnehmen, als Begleiter sehen und trotzdem den Beruf so wählen, was mir Spaß macht oder was ich will, wo meine Begabungen sind. Und dich nicht vom Stottern beeinträchtigen lassen, sondern einfach das machen, was du willst.
Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt haben wir noch einen kleinen Infoblock, glaube ich, Simon.
Oder? Genau, wir haben noch ein paar Informationen, die wir einfach noch kurz sagen wollen. Genau. Und zwar Kongress in Halle dieses Jahr vom 29. September bis zum 2. Oktober. Die Anmeldung ist geöffnet, hat sicher noch Plätze oder auch spontan vorbeikommen. Schaut auf der Website nach und meldet euch an und vielleicht sehen wir uns dann. Hier in Stuttgart ist der nächste Gruppenabend am 27. Juli. Wir wollen wieder Hybrid probieren, also in der KISS live oder auch online über Zoom. Auch da hat sich Einladung, die Info-Mail kommt rechtzeitig, wo man sich dann einfach auch zurückmelden kann. Der Raum ist relativ klein. Wir müssen nach wie vor schauen, dass wir nicht zu viele sind. Deswegen geht es nur mit Anmeldung, aber über die Website ist es dann möglich und reagiert einfach auf die E-Mail, die normalerweise eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher kommt. Und letzter Aufruf, herzliche Einladung zum Sommerfest am 29.07. in Cannstatt im Kurpark. Auch hier wird um Anmeldung gebeten, dass man einfach Plätze reserviert, dass alle Platz haben. Schreibt uns einfach an die allgemeine Kontaktadresse. Genau, ich sag dir einfach schön durch. Ihr findet alles auch auf unsere Website www.stottern-stuttgart.de oder die E-Mail-Adresse, wo ihr alle Informationen bekommt, die ihr wollt, stottern-stuttgart@gmx.de. Michael, du hast noch ein tolles Lied für uns. Mhm. Kannst du noch was dazu sagen, vielleicht?
Ja, sehr gern. Das Abschlusslied ist die Band Station 17 mit dem Titel Fahrstuhl vom Album Ausblick aus dem Jahr 2019. Der Musiker und Heilerzieher Kai Beusen hatte 1989 die Idee, ein Album mit den Bewohnern der Wohngruppe 17 der evangelischen Stiftung Alsterdorf in Hamburg aufzunehmen. Das Album erschien dann damals 99 unter der Mitwirkung namhafter, bekannter Musiker, zum Beispiel Michael Rother, Holger Tschukai, FM Einheit, Thomas Fehlmann, um nur ein paar wichtige zu nennen. Zwischendurch war es ein bisschen schwierig, aber die sind heute wieder aktiv. Wie gesagt, das Album Ausblick ist ein bisschen so elektronisch, Neue Deutsche Welle-lastig, 3 Jahre alt, und das Stück Fahrstuhl, finde ich, hat einen sehr guten Groove. Das spielen wir jetzt zum Schluss. Wir müssen noch die Verantwortung durchgeben, Simon.
Genau, Sendeverantwortlich für diese Stotterfunk-Sendung war Simon Kienzle.
Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend. Viel Spaß weiter im Programm im Freien Radio für Stuttgart.
Frequenz 99,2 MHz über Antenne und 102,1 über Kabel.
Auch das noch. Ciao, macht's gut.